Hallo und herzlich willkommen zu Episode 11 des GreenTech Startups Podcasts. Mein Name ist Thomas Riedl und in dieser Episode spreche ich mit Maike Lambert. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Cyclize, einem deutschen Startup, das für innovatives Verfahren zur Umwandlung komplexer Abfälle in hochwertige Rohstoffe mit dem Stuttgarter Innovationspreis für Nachhaltigkeit und Soziales ausgezeichnet wurde. Hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Hi Thomas.
Zum Einstieg, wir nehmen die Episode gerade am Freitag auf. Was war denn diese Woche für dich ein richtig wichtiger Termin?
Oh, diese Woche gab es sehr viele wichtige Termine. Wir sind mitten in der Series A-Runde und haben auch sehr viel Austausch mit den Kunden. Insofern war ich diese Woche sehr viel unterwegs und habe viele spannende Leute getroffen, auch hier vor Ort willkommen geheißen, die Anlage gezeigt. Insofern fällt es mir fast schwer, einen spezifischen rauszusuchen, aber es war eine sehr ereignisreiche Woche.
Sehr cool. Ich meine, ein Startup, da ist eigentlich immer viel los. Also ich kenne es so ein bisschen aus den klassischen Startups, in denen ich mich bisher eigentlich viel bewegt habe, die digitalen Startups. Da geht ja alles immer zack, zack. War das jetzt im Vergleich viel los oder ist das normal, dass da auch immer viele Termine sind?
Es ist normal, dass viele Termine sind und auch, dass ich viel am Reisen bin. Aber momentan durch die Series A ist es auf jeden Fall nochmal an Intensität deutlich höher. Insofern ist es sehr ereignisreich, statt ereignisreich.
Cool. Und kannst du schon irgendwie sagen, wie schaut's aus? Gibt es schon positive Signale? Wollen alle mitmachen? Wann könnt ihr die Series A ankündigen?
Ja, die Signale sind auf jeden Fall sehr gut. Mit Prognosen ist natürlich immer schwierig. Da kann man dann im Nachhinein natürlich auch sozusagen mal daneben liegen. Aber es sieht auf jeden Fall super aus. Wir sind total optimistisch. Das Interesse ist total groß. Wir sind auch gut am Markt positioniert. Insofern freuen wir uns total, dass wir uns jetzt auch Richtung Zielgerade bewegen.
Die Zielgerade, die ist praktisch das Ende einer ziemlich langen Strecke, die sich über einige Jahre hinweg zieht. Da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Also wir reden hier nicht über ein klassisches Startup, wo man im halben Jahr mal kurz irgendwas aus dem Boden stampft, sondern bei euch ist richtig Deep Tech. Da werden Rohre verlegt, da werden Laser installiert. Da sprechen wir gleich drüber. Aber vielleicht kannst du erstmal sagen, was Cyclize eigentlich ist. Spreche ich es überhaupt richtig aus?
Mhm, genau, Cyclize, so sprechen wir es auch aus. Es ist tatsächlich auch ein ganz normales englisches Wort. To cyclize bedeutet im Chemischen, eine Kohlenstoffkette zum Ring zusammenzuführen. Und das ist genau die Vision, die wir mit Cyclize auch verfolgen, eine lineare Kohlenstoffwirtschaft zum Kreis zusammenzuschließen und eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen für das Atom Kohlenstoff, weil das ganz zentral ist in unserer Wirtschaft, weil wir ganz viele Produkte daraus herstellen und überhaupt nicht auf Kohlenstoff verzichten können. Das heißt, die Frage ist, wo kommt in Zukunft dieser Kohlenstoff her? Und unsere Idee ist, wir besitzen schon ganz viel Kohlenstoff im System, zum Beispiel in Form von Abfall oder auch in Form von CO2. Und diese beiden können wir mit unserer Plasmatechnologie wieder zurückführen, in eine Form überführen, die ganz normal in die bestehende Wertschöpfung eingespült oder eingespeist wird und dann den ganz normalen Lauf der Dinge geht. Das heißt, wir müssen insgesamt fast gar nichts an der Wertschöpfungskette anpassen. Die Anlagen, die Prozesse, auch die Geschäftsmodelle können bestehen bleiben, wie sie sind. Mhm. Nur schaffen wir es mit unserer Technologie, diese Brücke zu schließen zwischen der Abfallwirtschaft und eben der chemischen Industrie, mit der die ganze Reise dann von allen Produkten beginnt.
Mhm. Cool, das heißt, ihr führt praktisch deswegen auch Cyclize sozusagen einen Kreis ein. Also ne, die Leute stellen was her, es ist dann End of Life, hat es dann erreicht, wird dann weggeworfen. Und vielleicht wird es manchmal ein bisschen recycelt, vielleicht wird es aber auch eher verbrannt oder verbuddelt und ihr wollt dem so ein bisschen entgegengehen, indem ihr sagt, okay, wir nehmen das und machen da was draus. Jetzt, ich glaube, das Besondere bei euch ist, dass ihr was entwickelt habt, was euch ermöglicht, diesen Kreislauf überhaupt erst herzustellen. Was ist das genau, was ihr entwickelt habt?
Ja, der Kern der ganzen Technologie ist ein Plasmareformierungsschritt. Das kann man sich so vorstellen, dass wir mit dem Plasma in der Lage sind, lange, komplexe und auch individuelle Molekülketten zu zerhäckseln. Also im übertragenen Sinne werden die kleingeschnibbelt in die kleinstmögliche Einheit und die wiederum sind dann, chemisch gesehen ist es Kohlenmonoxid und Wasserstoff und im übertragenen Sinne kann man die sich vorstellen wie so Basis-Lego-Bauklötzchen, aus denen die Chemie dann wieder alles Mögliche zusammenbaut. Und dieses Kohlenmonoxid und Wasserstoff ist eben heute schon ein Basisbaustein in der Chemie. Das heißt, diese ganze Folgekette müssen wir nicht extra entwickeln, sondern es gibt es eben alles schon.
Ja, ist das so ein bisschen wie Ich schieße mit einem unfassbar heißen Laser wo drauf und das verpufft dann?
Also es ist kein Laser in dem Sinne, wie wir Laser kennen. Plasma ist eigentlich eine Zustandsbeschreibung. Also wir kennen ja fest, flüssig, gasförmig und je mehr Energie wir in das System bringen, umso eher kann der Stoff den Zustand wechseln und je nachdem, was es für ein Stoff ist, passiert es bei unterschiedlichen Temperaturen und Drücken. Und nach gasförmig kommt eben Plasma. Aus dem Alltag kennen wir das vor allem von Blitzen oder auch von Polarlichtern. Das ist auch Plasma. Und prinzipiell kann ich aus jedem Gas oder auch Gasgemisch Plasma erzeugen. Es ist unterschiedlich schwierig sozusagen. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Plasma erzeugen kann. Da steckt natürlich ganz viel Know-how und auch IP drin. Aber durch diese Zustandsänderung hat man die Möglichkeit, die Stoffe anders zu bearbeiten. Das heißt, wir schaffen es, aus diesem Abfall und CO2 das in den Plasmazustand zu überführen. Und das bedeutet, dass die Elektronen frei im Raum sich bewegen können. Und die kann man sich vorstellen, ein bisschen wie so Bowlingkugeln, die dann wieder mit anderen Molekülen kollidieren, die auseinanderbrechen, in Vibration versetzen. Da gibt es mehrere Effekte, die sich auch teilweise überlagern und ergänzen. Das ist ganz spannend, wissenschaftlich anzugucken natürlich. Im Endeffekt kommt es vor allem darauf an, dass es sehr erfolgreich ein sehr sauberes Synthesegas erzeugt, also Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Und das funktioniert eben sehr, sehr gut mit der Plasmaart, die wir erzeugen.
Und also nicht mit dem Laser wo drauf schießen, sondern eher in einen Reaktor gehen? Ist das eher eine Art Reaktor?
Ja, genau. Es ist ein Reaktor. Es sieht eigentlich von außen aus wie eine sehr klassische chemische Anlage mit eben vielen Rohren, auch mehreren so Reaktorbehältern, also so großen Reaktorbehältern, in denen dann die Reaktion letztendlich auch stattfindet. Insofern kann man von außen leider gar nicht so viel sehen. Von innen sieht es recht spektakulär aus. Man kann sich vorstellen, es ist eine Mischung eben optisch aus einem Blitz und einem Polarlicht tatsächlich. Aber man kann es eben, wenn die Anlage läuft, leider gar nicht anschauen. Wir haben aber extra mal einen transparenten Reaktor gebaut, um natürlich auch mit optischen Analytikmethoden besser bestimmen zu können, was da drin passiert, wie schnell das passiert, wie lange oder ja, in welchen Zuständen wir da sein wollen, wie wir die beeinflussen können. Das waren natürlich am Anfang ganz wichtige Fragen, wo wir eher noch im Labormaßstab unterwegs waren. Inzwischen sind wir eher im industriellen Maßstab unterwegs. Da weiß man dann, wie es Plasma funktioniert. Da geht es dann eher darum, wie kann ich das skalieren.
Euer Patent, was genau sagt das aus? Also was ist sozusagen das, was eigentlich keiner nachbauen kann bei euch?
Da gibt es mehrere Aspekte. Wir haben zum einen Verfahrenspatent, also wie wir die verschiedenen Schritte miteinander kombinieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dann auch für die Umsetzung am Markt. Dann haben wir ein Patent darauf, wie dieser Reaktor aussieht, also wie man den bauen muss, damit der gut funktioniert. Und wir haben auch Patente auf die Leistungselektronik. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere bei uns im Vergleich jetzt zu, ich sag mal, Plasma-Forschungsgruppen zum Beispiel oder auch anderen Plasma-Firmen, die es natürlich auch gibt, ist, dass wir die Leistungselektronik auch selbst entwickeln und tatsächlich auch eher aus der Leistungselektronik kommen, sozusagen von der Ausbildung oder von der Fachkenntnis her jetzt im Gründerteam. Und dadurch haben wir einen ganz anderen Blickwinkel da drauf, weil wir jetzt eben nicht primär Chemiker oder Physiker sind, die verstehen wollen, was genau passiert jetzt mit den Atomen und den Elektronen da drin, sondern für uns ist vor allem spannend, wie genau kann man eigentlich so eine Anlage extrem effizient und extrem stabil und robust bauen. Und diese Kombination ermöglicht es dann, dass die Anlage sehr, sehr stabil ist und eben auch sehr, sehr effizient. Und da das ja ein strombasierter Prozess ist, ist natürlich die Effizienz enorm wichtig.
Und das heißt, ihr habt da so einen Prozess, eine Maschine gebaut, die kann jetzt mithilfe von Plasma Abfälle oder halt verschiedene Materialien zersetzen. Geht das mit grundsätzlich allem oder gibt es gewisse Grenzen? Also was für Materialien könnt ihr tatsächlich verwerten?
Es geht alles, was organisch ist und im Chemischen bedeutet das alles, was Kohlenstoff enthält. Das heißt, es ist alles, was irgendwie kunststoffähnlich ist. Es ist aber auch alles Biomasse-mäßiges und natürlich auch die Kombinationen davon. Das heißt, da kann klassischer Plastikmüll rein, da kann Biomasse, also Holz oder auch papierbasierte Dinge rein. Auch wenn wir uns jetzt einen Joghurtbecher mit noch ein bisschen Joghurtrest vorstellen, das kann da rein. Insofern ist die Besonderheit hier...
Muss man nicht vorher ausspülen sozusagen.
Genau, man müsste nicht ausspülen. Natürlich kann man den Joghurtbecher selber eigentlich total super auch mit anderen Verfahren wieder zurückführen. Das heißt, für uns sind die Fraktionen spannend, die entweder nicht getrennt oder nicht sortiert werden können. Wenn wir uns zum Beispiel Schuhe vorstellen, da ist ja alles verklebt und vernäht, da ist es total schwierig, diese verschiedenen Komponenten wieder zu trennen. Mhm. Wir haben oft auch metallische Bestandteile, sei das jetzt eine Beschichtung wie im Tetrapack oder eine Folie im Kaffeebecher oder eben eine Öse im Schuh. Das heißt, ich kann da nicht immer das wieder gut voneinander lösen. Und diese Restfraktionen, die beim Sortieren übrig bleiben, das sind die spannenden für uns, auf die konzentrieren wir uns.
Ja, und wie viel ist das? Also von diesem Müllberg, wie viel Prozent von diesem Müllberg, den wir generieren so als Menschen, ist das eigentlich? Und weil so ist ja im Prinzip eure Ressource, ja, euer Wertstoff. Und muss man da Angst haben, dass der uns irgendwie ausgeht? Oder auf was gucken wir da? Wie groß ist dieser Teil?
Ja, die Frage bekommen wir relativ häufig und ich wünschte, ich könnte sagen, wir müssen Angst haben, dass er ausgeht, aber die Prognosen sagen, dass sich der Kunststoffabfall bis 2060 verdreifachen wird weltweit. Also wir ertrinken eigentlich zunehmend in diesem Abfall und die sozusagen beste Möglichkeit, wenn die anderen Verfahren nicht greifen, wie zum Beispiel mechanisches Recycling und auch die anderen, die sich gerade entwickeln natürlich, dann bleibt in Deutschland vor allem die Verbrennung. Und es wird zwar als Verwertung angesehen, weil wir da nochmal Strom und Wärme zurückgewinnen, aber der ganze Kohlenstoff ist natürlich trotzdem CO2 am Ende und damit raus aus dem System. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass wir diesen Kohlenstoff nicht als Quelle ermöglichen oder zugänglich haben und so eben neuen Kohlenstoff wieder generieren müssen in Form von fossilen Ressourcen.
Ja. Da könnten wir jetzt drüber sprechen und ich glaube, es ist auch ein Lieblingsthema von dir, was der Unterschied ist eigentlich zwischen Defossilierung und Dekarbonisierung, weil das auch gerne mal in der Presse durcheinander geworfen wird. Vielleicht können wir damit ein für alle Mal aufräumen. Sag mal, was ist da der Unterschied und warum ist es wichtig, dass wir von Defossilierung sprechen?
Ja, es kommt darauf an, in welchem Sektor man sich befindet. Im Stromsektor zum Beispiel kann ich von Dekarbonisierung sprechen, weil da bin ich nicht per se darauf angewiesen, Kohlenstoff zur Energiegewinnung zu nutzen, sondern ich kann eben zum Beispiel über erneuerbare Energien, die haben keine Kohlenstoffbilanz, kann ich Strom, Kohlenstoff befreien sozusagen. Das wäre eine Dekarbonisierung. Eine Defossilisierung ist dann notwendig, wenn ich auf den Kohlenstoff nicht verzichten kann, wie in den Produkten. Also alles, was eben Kunststoffe oder auch organische Bestandteile wie Holz zum Beispiel beinhaltet, kann auf Kohlenstoff nicht verzichten. Deswegen kann ich hier höchstens sozusagen eine Defossilisierung vornehmen, also auf fossile Quellen von diesem Kohlenstoff verzichten. Und das ist einem nicht unbedingt klar. Das war mir vorher auch nicht klar. Ich bin von der Ausbildung her ja Ingenieurin und keine Chemikerin. Ich habe mir jetzt auch nicht so viele Gedanken gemacht, welches Atom da in welchem Produkt, in welcher Menge und Konstellation drin steckt. Aber wenn man sich damit befasst, dann merkt man, Kohlenstoff ist sozusagen die Basis des Lebens. Unser Körper besteht daraus, aber eben auch quasi alles, was uns umgibt.
Ja, genau. Deswegen bei euch Defossilisierung das ist super wichtig. Jetzt haben wir gelernt, okay, ihr habt im Prinzip eine Lösung gebaut, um diesen Müllberg Stück für Stück abzutragen und sie wieder einem Kreislauf zuzuführen, sodass der Müllberg vielleicht auch in Zukunft kleiner wird. Wie viel könnt ihr denn schon eigentlich schaffen? Also der Müllberg wächst irgendwie dreimal größer wird der in ein paar Jahren sein und wie viele von euren Reaktoren müsste man da eigentlich haben, um dem irgendwie Herr zu werden? Also was schafft ihr eigentlich?
Also die industrielle Anlage, die wir gerade dabei sind zu bauen, die schafft 3000 Tonnen pro Jahr. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist aber die erste Größenordnung, die sinnvoll gebaut werden kann und natürlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sondern die wird dann nochmal 10, also 30.000 Tonnen und dann auch nochmal 10, also 300.000 Tonnen skaliert, sodass wir dann schon auch einen relevanten Input oder eben eine relevante Recyclingmöglichkeit für den Markt bieten können. Orientieren tut sich die Größe vor allem an unserem Produkt, also dem Synthesegas, denn dafür gibt es die Wertschöpfung ja schon. Und Synthesegas ist nicht ganz so einfach zu transportieren. Das heißt, die Anlagengröße orientiert sich an dem Synthesegasbedarf. Mhm. Wenn wir das gesamte Synthesegas der Welt mit unserer Technologie herstellen würden, dann hätten wir leider immer noch Abfall übrig. Also so viel Synthesegas brauchen wir gar nicht. Das ist zwar eine riesige, riesige weltweite Commodity sozusagen, die wir wirklich überall ja auch einsetzen und ein Basiselement darstellt für die Herstellung von Kunststoffen, von Matratzenschaum, Dämmstoffen, Kleber, Harze, Lacke, alles Mögliche ist auf der Basis hergestellt. Aber es ist trotzdem sozusagen noch ganz viel Platz auch für andere Recyclingverfahren. Das heißt, wir sehen uns auch nicht in Konkurrenz zu den anderen Technologien, sondern eher als ergänzendes und bisher fehlendes Element, um die wirklich komplexen Stoffe eben auch zurückführen zu können.
Ja, und gibt es Mitbewerber? Die Welt ist groß, aber vielleicht habt ihr etwas erschaffen, was bisher noch niemand geschafft hat. Gibt es Unternehmen, die sowas Ähnliches machen wie ihr oder genau das Gleiche?
Also als wir gestartet sind, hat eigentlich noch niemand über Synthesegas gesprochen. Wir sind da immer ein bisschen schräg angeguckt worden. Da war gerade die Welle des Wasserstoffs auf vollem Peak sozusagen. Mhm. Und es gibt schon einige Firmen, die aus Abfall zum Beispiel Wasserstoff herstellen. Es gibt natürlich auch Plasmatechnologien, die unter Umständen auch ganz andere Dinge machen, wie Abwasser, Aufreinigung oder Klärschlammbearbeitung. Insofern gibt es natürlich, je nachdem, welchen Sektor man sich anguckt, also ist es die Recyclingtechnologie, wo wir nach Kompetitoren suchen, oder das Synthesegas oder das Plasma, ergeben sich unterschiedliche Bilder. Und wir sind natürlich nicht die Einzigen, die in dem Feld unterwegs sind. Was wir merken, ist, dass vor allem jetzt im letzten Jahr da sich zunehmend mehr getan hat, was uns vor allem das Signal gibt, wir sind hier an der richtigen Stelle, auf dem richtigen Weg, und wir bewerten es positiv, dass sich jetzt mehr und mehr Firmen in den gleichen Bereich begeben. Aber wir haben natürlich ein paar Jahre Vorsprung und das ist auch schön.
Ja, also Mitbewerb ist eigentlich immer was Gutes, ne? Also ja. Man sieht das bei einem Markt auch immer gerne. Wer ein schönes, bildhaftes Beispiel haben will, sollte mal auf die Straßen gucken und schauen, wie viele unterschiedliche Elektroscooter es mal gab. Die werden jetzt auch wieder weniger. Das heißt, da passiert auch wieder was. Aber bei solchen Sachen sieht man es immer ziemlich schnell, plötzlich tauchen da total viele Sachen auf. Lieferdienste genauso. Da gab es mal eine Explosion von, warum? Weil der Markt plötzlich dran glaubte und dann läuft da irgendwas. Genau, also okay. Geschäftsmodell haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Mitbewerber sind da. Ihr verkauft dann im Prinzip was eigentlich? Also den kompletten Bau der Anlage, vermietet ihr die Anlage? Da kann man ja auch verkauft ihr dann das Produkt? Also was ist sozusagen da euer Weg?
Ja, wir verkaufen das Produkt. Also wir bauen, besitzen und betreiben die Anlage selbst. Das ist spannend, weil man am Anfang sowieso natürlich seine Anlage selber bauen und betreiben muss, um zu beweisen, dass die Technologie läuft. Dann habe ich das ganze Know-how aufgebaut. Und wenn ich einen großen Teil der Wertschöpfung selbst abdecke, dann habe ich auch ein größeres Stück vom Kuchen. So ist quasi die ganz grundlegende Theorie dazu. Lizenzmodell ist natürlich auch was Startups gerne machen, ist auch nicht ausgeschlossen, aber wir finden es eben tatsächlich besonders spannend, die Anlagen selbst zu betreiben, das Produkt zu verkaufen. Und es ist ganz interessant, was man da für unterschiedliche Reaktionen drauf bekommt. Da scheinen sich die Meinungen sehr zu spalten, aber wir fühlen uns sehr wohl damit. Wir betreiben auch schon mehrere Anlagen selbst. Insofern wissen wir, dass wir das können.
Ja. Und müsst ihr die Anlage dann direkt neben den Ort bauen, wo das Gas dann benutzt wird? Oder müsst ihr Rohre bauen, Infrastruktur? Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen erzählen. Wir hatten davor im Interview ein Startup, die mussten quasi ihre Anlage direkt aufs Gelände bauen. Da ging es um Abwärme. Kraftblock heißen die, kennst du mit Sicherheit auch. Mhm. Die hatten praktisch gar keine andere Wahl eigentlich, als das in die Nähe der Erzeuger, der Wärmeerzeuger zu stellen. Wie ist das bei euch?
Es ist ähnlich, nur für die Abnehmerseite. Wir sind in Nachbarschaft zu den Synthesegasnutzern und Nachbarschaft heißt hier im selben Chemiepark. Das heißt, es sind sowieso alles Firmen, die in Chemieparks ansässig sind. Da ist die gesamte Infrastruktur da, da gibt es eine Werksfeuerwehr, da gibt es die Rohre und so weiter, die man nutzen kann. Und es ist auch das richtige Setting von der Genehmigung her, weil natürlich ist es eine chemische Anlage, die man komplett genehmigen lassen muss, wo es natürlich auch Umweltauflagen dafür gibt. Das ist auch in Ordnung. Da muss man sich einmal durch den Bürokratiedschungel wühlen. Aber im Chemiepark ist man da eben in der richtigen Umgebung und hat auch alles, was man braucht. Wir brauchen ja auch zum Beispiel CO2 noch als Feedstock. Der ist dann dort eben an verschiedenen Quellen auch vorhanden, als Pumpquelle erschließbar oder schon erschlossen. Insofern fühlen wir uns total wohl im Chemiepark. Und ganz häufig gibt es da sowieso auch Verbrennungsanlagen für Abfälle. Das heißt, die ganze Abfalllogistik ist schon da. Und Abfall lässt sich per se ja auch viel besser transportieren. Das heißt, da sind wir viel flexibler.
Das heißt, ihr braucht eigentlich die Zufuhr von Abfall und von gewissen Gasen, Strom und so, aber das ist dann eigentlich schon irgendwie da und dann ist eben euer Konsument sozusagen in der Nähe und dann gibt es aber auch Rohre und die könnt ihr nutzen. Das klingt ja eigentlich einfacher, als man denken würde erstmal. Zumal so Campparks sind ja auch immer, also auch schon an sich genehmigt. Ja? Also da muss man jetzt nicht erstmal grundsätzlich drüber sprechen, wollen wir das hier eigentlich, sondern ja, wir wollen das, hier kann man loslegen. Du hast schon gesagt, ein paar Anlagen laufen. Wie viele Anlagen habt ihr denn und wo stehen die?
Wir haben momentan 4 Anlagen im Betrieb. Eine wird im nächsten Monat, also im August, zur PCK-Raffinerie in der Nähe von Berlin, also in Schwedt-Oder, aufgebaut. Die ist hier in Stuttgart gerade im Betrieb, läuft auch schon, wird hier nochmal sozusagen auf Herz und Nieren getestet und wird dann eben zur PCK überführt und ist dann dort im Langzeitbetrieb. Das ist unseren industriellen Pilot, nennen wir diese Anlage. Dann haben wir die Pilotanlage, die in Stuttgart steht, die schon sehr lange im Betrieb ist, wo wir den gesamten Prozess abdecken, vollautomatisiert und integriert. Das heißt, wir können hier sehr viele verschiedene Abfälle testen. Und bei der Anlage machen wir oft auch Versuche eben für Firmen, die gerne wissen wollen, ob ihre Abfälle oder ihre End-of-Life-Produkte recyclingfähig sind mit der Technologie. Und häufig waren die Firmen dann schon, haben sozusagen diese ganze Recycling-Kette abgeklappert. Und das hat dann immer aus ökonomischen Gründen nicht geklappt. Und die sind dann häufig recht verzweifelt und sagen, wir haben alles probiert, könnt ihr bitte mal testen, ob es nicht doch geht? So als letzte Hoffnung häufig sozusagen. Und es ist voll schön, dass wir fast alles oder quasi alles eben verwerten können und da eine Perspektive bieten können. Wenngleich natürlich diese industriellen Anlagen erst noch gebaut werden müssen, ne? Weil in der Pilotanlage, die wir jetzt haben, da sind die Mengen natürlich leider noch nicht so relevant, die wir da umsetzen können. Genau, und dann gibt es noch kleinere Anlagen, die eben zu Forschungszwecken hauptsächlich eingesetzt werden.
Das heißt, die Anlage in Berlin ist so die erste, die wirklich dann auf einem Level auch spielt, wo genügend Output da ist, wo man auch ordentlich Zeug reinwerfen kann und wo ihr dann auch schon mit Geld verdient?
Geld verdienen tun wir mit der noch nicht und das ist auch okay, weil da geht es darum zu beweisen, dass diese Technologie im industriellen Umfeld langfristig stabil agieren kann. Das ist für uns sozusagen eine Beweisanlage und in dem Kontext kreiert die für uns sehr viel Wert und auch sehr viel Erfahrung und Wissen natürlich und sicherlich auch IP-relevante Themen werden damit abgedeckt. Insofern ist das eine total spannende Anlage. Es ist aber noch keine kommerzielle Anlage. Die ist gerade in der Planung. Den Standort darf ich leider noch nicht verraten. Die sind aber insgesamt schon recht weit. Und die wird dann eben auch in den kommerziellen Kontext eingebunden.
Ja, sehr cool. Okay, da sind wir natürlich dann gespannt, wo die stehen wird. Ich vermute mal irgendwo in der EU.
Ja.
Oder auch in Indien.
Nee, in der
Block,
EU.
Genau, ich frage, weil Kraftblock hat quasi eine Anlage in Indien hingestellt. Da haben wir dann, das war praktisch der Aufhänger des Interviews bei euch, aber eher in der EU. Okay.
Ja, an Indien ist auch mega spannend, ne? So ist es nicht. Auch China oder insgesamt der asiatische Raum, der ist total am Wachsen in dem Bereich. Natürlich wollen wir da auf jeden Fall auch Anlagen bauen. Die erste finden wir jetzt in der EU schon spannend, dass man da einfach auch gut hinkommt. Es gibt natürlich ein lokales Team, aber auch das Entwicklerteam soll da guten Zugang dazu haben.
Ja, sag mal ganz kurz, wie viele seid ihr schon im Team?
25 sind wir momentan, stark am Wachsen. Wir haben uns jetzt in den letzten Monaten verfünffacht in der Teamgröße. Ich denke, diesen Faktor werden wir ein bisschen reduzieren in den nächsten Jahren, aber es ist total cool zu sehen, wie sich da eben eine Firma aufbaut, wie man mehr und mehr Kompetenzen intern auch abdecken kann. Wir sind total interdisziplinär, was wirklich krass viel Spaß macht. Und wir sind auch eine sehr gute Mischung aus, ich sag mal, forschungserfahrenen Leuten, aber eben auch Leute, die sehr viel Industrie- und Arbeitserfahrung mitbringen und auch diese Industriebrille aufhaben, denn die ist natürlich auch relevant, um so einen Prozess erfolgreich umsetzen zu können.
Ja, lass uns mal ganz kurz ein bisschen auf die Gründungshistorie eingehen. Da könnten wir natürlich jetzt wir könnten einige Podcast-Folgen zu machen, muss man ja ehrlicherweise sagen, denn ihr seid schon eine ganze Weile unterwegs. Spannend finde ich, wenn man jetzt Cyclize so ein bisschen als einen Reaktor sieht, wo man halt unendlich viel reinwerfen kann, also vielleicht die Raupe nimmer satt. Hast du eigentlich deine ersten Gründungserfahrungen mit einem Projekt gemacht, das die Raupe immer satt hieß, wo es aber auch schon um Nachhaltigkeitsthemen ging? Erzähl mal kurz, um was ging es denn da?
Ja, die Raupe immer satt ist das erste Foodsharing-Café in Deutschland. bei dem es darum geht, Lebensmittel zu retten, die eigentlich für die Tonne gewesen wären. Die gibt es kostenfrei erhältlich im Café oder auch zum Mitnehmen. Und finanziert wird das Ganze über den Verkauf von Getränken nach dem Pay-as-you-feel-Konzept. Das heißt, du kannst jedes Mal neu entscheiden, was du für das Getränk bezahlen möchtest. Wir bezahlen aber ganz normal Miete, Steuern und Gehälter. Und natürlich haben die Experten am Anfang gesagt, das klappt niemals, ihr könnt nicht mal eine Monatsmiete in Stuttgart bezahlen und so. Insofern gab es da viel Skepsis aus der Branche und Gastronomie ist natürlich auch ein eingespieltes Team. Wir sind dann aber erfolgreich gestartet und das Schwierigste war da ehrlich gesagt einen Raum zu finden. Das hat 3 Jahre gedauert. Mhm. Wir haben das nebenher während des Studiums gemacht. Insofern hatten wir sozusagen auch die Zeit, dieses Projekt so lange zu entwickeln. Jetzt sind wir aber schon 8 Jahre erfolgreich am Markt, können uns tragen oder die Firma oder ja, das Café kann sich tragen, was ich extrem cool finde. Auch, dass wir es geschafft haben, da ein Team aufzubauen, was für sich Bestand hat, ne? Weil ich bin ja zum Beispiel inzwischen nicht mehr Teil der operativen Tätigkeiten, weil ich dann ja Cyclize gegründet habe und da sozusagen weiterziehen wollte. Und das war auch okay. Und es ist auch, finde ich, eine Stärke, das zu schaffen, dass es nicht für immer an diesem Kerngründungsteam hängt, so ein Konzept weiter umzusetzen.
Ja, aber es ist sehr cool, dass es das immer noch gibt. Und ich finde auch sehr charmant sozusagen, dass du da angefangen hast mit etwas während dem Studium, was ja im Prinzip ein ähnliches Thema ist. Also es ist halt natürlich nicht so technisch, sondern es ist eher sozial und das ist integriert in die Stadtgesellschaft und das ist Gastronomie, aber auch super nachhaltig und eben sozusagen aus Dingen, die drohen, unter der Erde zu landen oder verbrannt zu werden, etwas zu machen, was ich dann am Ende tragen kann. Und das hat sich ja dann eigentlich mit Cyclize auch weiter gezogen, auf einem völlig anderen Level, was die Technik anging. Was ist sozusagen dein Beitrag eigentlich wissenschaftlich gesehen bei Cyclize?
Also man muss sagen, dass Stefan, der CTO und auch, würde ich sagen, Haupterfinder von Cyclize, der war schon tätig an der Uni als Forscher im Bereich CO2-Konvertierung mit Plasmatechnologie. Und ich bin da in das Team mit dazu oder eben wir waren dann zu zweit und haben da auch ein paar Jahre dran geforscht. Und am Anfang ging es auch noch gar nicht darum, ob man daraus jetzt eine Firma baut oder nicht. Man muss aber auch sagen, dass unser Professor immer wieder gesagt hat, Mensch, das läuft doch so super, ihr habt so tolle Ergebnisse, könnt ihr daraus nicht ein Startup machen? Und in diesem Forschungskontext ging es aber noch darum, CO2 aus der Luft abzuscheiden, zu spalten, dann den Sauerstoff abzutrennen, dann in Fischer-Tropsch zu gehen und am Ende eben Kraftstoff herzustellen. Mhm. Und rückblickend muss man sagen, waren wir unserer Zeit komplett voraus. Das war so 2019, da hat noch keiner über Sustainable Aviation Fuels gesprochen. Auch die Politik hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Und wir haben dann eine technoökonomische Analyse gemacht und festgestellt, das sind absurd hohe Kosten. Und selbst wenn man diese Technologie aus dem Labor in die Anwendung integriert und die Effizienz steigert, was man natürlich erwarten kann realistischerweise auch, sind wir immer noch bei so hohen Kosten, dass sich der Prozess selber nicht tragen kann. Das heißt, wir wären immer angewiesen, entweder auf ein grünes Premium oder auf Regulatorik oder beides. Mhm. Und es war für uns keine stabile Grundlage, um daraus eine Firma zu bauen. Wir waren aber sehr fasziniert von dieser Fähigkeit, dass das Plasma Kohlenstoff in einem eigentlich stabilen Gebilde wieder konvertieren kann in eine Form, wie wir es wieder einsetzen können. Und haben dann sehr gezielt überlegt, gibt es nicht andere Anwendungen, die sich selber tragen können? Weil nur dann habe ich die Möglichkeit, das gut und schnell auch im Markt zu implementieren. Und auch nur dann waren wir ehrlich gesagt bereit, diese lange Reise auf uns zu nehmen und diese Lebensentscheidung zu treffen, da eine eigene Firma aufzubauen. Weil was das heißt, das wusste ich ja eben aus der Kaffeezeit schon auch, wie das geht, dass man Leute einstellt. Also es ist natürlich von beiden Seiten irgendwie schön. Man hat die Erfahrung, aber man weiß natürlich auch, welche Herausforderungen und auch potenziell Belastungen damit einhergehen kann und wie das auch das persönliche Leben natürlich fundamental verändert. Insofern war uns schon klar, auf was für eine Reise wir uns da einlassen. Und als wir dann eben festgestellt haben, man kann das CO2 mit Abfall kombinieren und kann dadurch den Strombedarf so drastisch reduzieren, dass es sich eben auch zu den damaligen und auch heutigen Marktbedingungen selber tragen kann. Na, dann war klar, das hat Potenzial, global Veränderungen und Beitrag zu leisten. Wir können das jetzt nicht publizieren und erwarten, da kommt irgendwie eine große Firma und die wird es dann schon richten, sondern das müssen wir jetzt selber in die Hand nehmen.
Ja, und spannend natürlich auch die Frage, ob die Abfälle aus der Raupe Immersat bei euch im Reaktor verwendet werden oder habt ihr normale Mülleimersysteme bei euch?
Das haben wir tatsächlich noch nicht getestet, ist aber eine super Idee. Ich frage das Team gleich im Anschluss mal, ob wir da nicht ein Projekt draus machen. Also technisch geht es auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch organisch, ne? So genau. Ein Kaffeesatz oder so, kein Problem. Übrig gebliebenes Croissant ab in den Reaktor. Warum nicht? Genau, okay. Also, dann habt ihr eine Exist-Forschung bekommen. Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen husche ich da jetzt so ein bisschen drüber. Ihr seid jetzt mittlerweile 4 GründerInnen, soweit ich das gesehen habe. Wie habt ihr euch dann letztendlich gefunden und wie ist da das auch organisiert im Team? Also das sind auch nochmal, sag ich mal, ja auch Herausforderungen, wie man sich unter 4 Leuten zusammenrafft. Es sind 3 Männer und eine Frau. Ist das ein Thema?
Wir haben uns schon vorher gekannt, zumindest Stefan, Jan und ich. Also wir 3 Techies sozusagen haben vorher schon im Labor recht lange zusammengearbeitet an eben diesem Plasmareaktor. Das heißt, wir wussten, wir passen fachlich zusammen und wir können gut zusammenarbeiten. Das heißt, wir als Technikteil des Teams waren quasi gesetzt. Mhm. Und dann hat uns natürlich noch die finanz- und betriebswirtschaftliche Fähigkeit und Erfahrung gefehlt. Das heißt, wir haben sehr bewusst jemanden gesucht, der damit sehr viel Erfahrung hat und sind super happy, dass wir dann Dominik fürs Team gewinnen konnten und der mit uns dann in die Exist-Gründung gestartet ist. Und seitdem sind wir ein wirklich extrem stabiles Team und man kann natürlich sagen, 4 ist viel, da muss man sich viel abstimmen. Das stimmt prinzipiell auch, aber wir schätzen das extrem, weil es natürlich auch bedeutet, dass wir viele Schultern haben, auf die man Dinge verteilen kann, dass wir dadurch, dass wir immer 4 Perspektiven haben, extrem stabile und langfristige Entscheidungen treffen können. Insofern schätzen wir die Vorteile davon sehr. Und würden auch jederzeit nochmal das Gleiche oder durchaus auch was anderes gründen, weil es wirklich sehr viel Freude macht in der Konstellation.
Ja, vielleicht so gegen Ende nochmal ein Tipp, wie man in dieser Chemiebranche, die so stark reguliert ist, eigentlich durchhält. Also hast du so ein paar Tipps für jeder, für Menschen, die jetzt sagen, okay, wir wollen auch in dieser sehr industriellen Branche unterwegs sein. Wie schafft man es zu überleben?
Also es ist ja eine sehr konservative Branche, so darf man es, glaube ich, schon nennen, ohne jemanden auf den Schlips zu treten. Und man trifft natürlich schon viele Männer, die eher in der, ich sag mal, zweiten Karrierehälfte sind. Das ist jetzt erstmal kein Alleinstellungsmerkmal, das ist auch in anderen Sektoren so. Man tut sehr gut daran, sehr früh in die Beziehung zu gehen und so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und das ist als Startup nicht ganz so trivial, weil die Zyklen sind sehr viel kürzer. Das heißt, ich muss sehr früh anfangen und die Herausforderung ist quasi, wie kann ich eine große Firma dafür begeistern, sich früh mit mir zu befassen, auch wenn ich eigentlich noch im Laborstadium bin, weil ich diese Zeit benötige, um dann 1-2 Jahre später auch Richtung kommerzielle Beziehungen übertreten zu können. Und unsere Strategie, und ich denke, es ist die Strategie von den meisten, ist, möglichst früh in Kontakt mit dem Markt zu gehen, da Feedback einzuholen und natürlich auch nicht sich auf einen Kontakt zu verlassen, sondern zu versuchen, da mit mehreren Firmen das parallel aufzubauen, sodass man eine gute Chance hat, dass da am Ende auch noch eine relevante Anzahl übrig bleibt. Mhm. Besonders fies in der Chemie ist vielleicht, dass es gar nicht so unglaublich viele Firmen gibt. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht mehrere tausend Firmen verfügbar, sondern es sind, ja, zweistellig, vielleicht dreistellige Anzahl weltweit. Insofern ist man da ein bisschen limitiert. Und das bedeutet auch natürlich auch, dass man sehr viel Sorgfalt auf diesen Beziehungsaufbau legen sollte. Mhm. Und da ist auch herausfordernd, die richtige Person im Unternehmen überhaupt zu identifizieren oder kennenzulernen, weil die haben verschiedene Abteilungen. Und es ist manchmal selbst intern nicht ganz einfach zu identifizieren, in welche Abteilung gehört so ein Thema eigentlich. Sind wir Sustainability? Sind wir Business Development? Sind wir die Anlagen nachher betreiben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Manchmal haben die auch eigene Scouting-Units innerhalb der Firma. Das kann helfen natürlich. Aber wir sind durchaus auch in vielen Firmen durch die Abteilungen durchgeschoben worden oder haben uns da selber durchgehangelt, bis wir dann irgendwo einen Anker gefunden haben, der für uns und auch für die Firma eben gut funktioniert hat.
Ja, man merkt gleich, du bist diesen Weg gegangen, ihr seid diesen Weg gegangen. Und das ist natürlich super, super spannend. Und das war Maike Lambert, sie ist die Co-Founderin und CEO von Cyclize. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und das war Episode 11 des GreenTech Startups Podcasts. Vielen Dank an Maike von Cyclize. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Teilt sie gerne mit KollegInnen via E-Mail oder auf Social Media und hinterlasst 5 Sternchen auf Apple Podcast oder Spotify. Alle Links zur Gästin als auch zum Startup findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Thomas Riedel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschö.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Droidboy-Produktion.